der Podcast.
Folge 158, Warschauer Pack.
Hallihallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen Montagmorgen zu Folge 158, ein Spezial zur polnischen Präsidentschaftswahl, hier bei Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und so ganz zum Augenzwinkern ist mir nicht zumute, aber dafür vielleicht meinem Podcast-Partner in Berlin, dem Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, ich bereue schon wieder, dass wir hier eine Sonderfolge angesetzt haben, weil es einfach scheiße gelaufen ist, ja.
Naja, ich sag mal so, deswegen kündige ich sowas immer an, dann kommen wir nicht drum rum, weißt du? Wenn wir es einfach nur so intern vereinbart hätten, dann wäre es ja kein Problem gewesen.
Ja.
Aber
ich ja, gut, das hatte ich ja vermutet. Also es ist wirklich absurd. Also sowohl der erste Wahlgang wurde gewonnen von Trzaskowski, als auch die Umfragen waren jetzt auch bis zum Schluss immer mit einem Prozentpunkt Vorsprung für ihn. Sogar die erste Nachwahlbefragung ging für ihn aus, aber es hat alles nichts genützt. Also man merkt halt immer, dass die Populisten immer noch irgendwie ein paar Prozente in der Hinterhand haben. Also ich meine, ich zweifle jetzt nicht an, dass in Polen die Wahlen, anders als in der Türkei, auch ordentlich ablaufen, wo jede einzelne Stimme auch stimmt. Aber das wundert einen dann doch, dass die Populisten in den Befragungen immer zwei Punkte hinter der Realität sind.
Das liegt auf einem ganz, das ist ein ganz simpler Grund. Das wird ja jeder Demograf bestätigen. Bei der AfD übrigens ist es inzwischen nicht mehr so tatsächlich. Also hoffe ich zumindest. Aber zumindest bei der Bundestagswahl und so weiter hat die AfD nicht so gut abgeschnitten, zumindest wie in den östlichen Ländern, wie teilweise prognostiziert, das muss man sagen. Nein, das liegt einfach daran, dass diese Umfragen, gerade wenn die telefonisch durchgeführt werden, und das werden ja bei vielen älteren Wählenden, werden die ja telefonisch, weil die diese Internet-Votings nicht machen können, gibt es Menschen, die trauen sich am Telefon das nicht zu sagen, weil die Angst haben, dass mitgehört wird. Und die Angst haben, das ist wirklich kein Scherz. Also das sind ja dann auch die eher zu solchen Parteien neigen, die der Meinung sind, dass irgendwer mithört. Und deswegen haben die Populisten immer noch einen Sprung mehr drauf. Also das war bei den ersten Wahlen, wo die AfD angetreten ist, hatten die, was weiß ich, im Vorfeld hatten die 4% und dann doch 6% oder so. Weil ganz viele gesagt haben, naja, wenn die mich ja fragen, naja, sag ich mal lieber nicht, dass ich die wähle, nicht, dass ich hier noch ins Gefängnis komme oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und das wird in Polen genauso sein.
Ja.
Und das also ist ja offensichtlich 2% waren es, ne? Abweichung.
Genau, also das Endergebnis ist jetzt 50,9% für Nawrocki. Und das ist, ich habe mir mal die vergangenen Präsidentschaftswahlen angeschaut. Also es gibt die große Ausnahme, die Wahl 1990, mit dem Typen, den man nicht aussprechen kann.
Warum so?
Ja, ziemlich genau. Und der wurde mit 74% gewählt und alle Präsidenten danach bekamen allerhöchstens 54%. Also zwischen dem heutigen Ergebnis 50,9 und 54,0 ist alles drin, aber das ist wirklich immer ja, eine Spaltung der Gesellschaft, vor allem in Stadt und Land, vor allem in Ost und West, so wie in Deutschland. Und tatsächlich.
Naja, Moment. Das würde mich jetzt aber mal interessieren. Wo hat denn dieser wo hat denn der mehr? Im Osten oder im Westen?
Der Nawrocki, der hat immer im Osten mehr. Also die Peace-Partei ist im Osten stärker.
Aber die sind doch eigentlich eher russlandfreundlich.
Nee, das ist die einzig gute Nachricht. Also russlandfreundlich sind die nicht. Sie sind. Trump-freundlich, was dann wieder zweiten Grades Russland, also sozusagen der Ukraine hätte es besser getan, wenn ein verlässlicher Partner, auch der sich gegenüber den westlichen Verbündeten anständig verhält.
Okay, gut, ja. Also um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, wir wollen ja jetzt nicht so extrem ins Detail gehen, weil ich glaube, außer unsere polnischen Hörer, wenn wir überhaupt einen haben, interessiert das glaube ich keinen so ganz genau. Auf jeden Fall hat, also wenn man es jetzt mit deutschen Verhältnissen vergleicht, ist ja der Kandidat der, ich sag mal, Union, ja, gegen den Kandidaten der AfD angetreten und der Kandidat der AfD hat mit 1,9% Vorsprung, also 0,9, also wenn man es aber insgesamt, also hat auf jeden Fall gewonnen, aber ganz knapp. So, was bedeutet das jetzt für die polnische Politik? Wenn das jetzt der Bundespräsident wäre, würden wir ja alle sagen, Schnarch. Aber so einfach ist es in Polen nicht.
Genau, also außenpolitisch ist der, setzt der die Richtlinien und er nennt eben die, also viele Richter und kann Gesetze auch so unterschreiben oder ablehnen. Das ist nicht wie in Deutschland der Bundespräsident, der zwar ein Prüfungsrecht hat, der darf auch mal ein Gesetz nicht unterschreiben, aber nur dann, wenn er das sehr gut begründet. Und er muss es dann unterschreiben, wenn es dann doch rechtskonform ist. Also in Polen kann der Präsident mehr Unfrieden stiften, Schaden anrichten, Vetos einlegen.
Und was passiert dann, wenn der polnische Präsident sagt, nee, hier, komm, lass mal?
Naja, dann gibt es kein Gesetz.
Also das heißt, da kann das Parlament nicht drüber?
Das weiß ich nicht genau, was es da für Regeln gibt, aber in Anbetracht dessen, dass die Mehrheit da auch nicht so ganz groß ist, wird es dann wohl einfach kein Gesetz geben. Also das ist jetzt ja auch befürchtet worden, dass die nächsten 2 Jahre bis zur nächsten regulären Parlamentswahl sehr steinig werden, weil der Präsident dann alles blockieren kann, was sozusagen den Rückbau der Folgen der PiS-Herrschaft betrifft. Und vor allem in der Justiz, also die Richter, die immer noch im Amt sind, die irgendwie sehr parteilich zugunsten der PiS-Partei sind, dass man die noch schwerer los wird.
Naja, wie ist denn das in Polen? In Amerika sind ja Bundesrichter auf Lebenszeit, nee, nicht auf Lebenszeit, aber die wirst du ja nicht los, ne? Sind die in Polen, sind die temporär ernannt oder auch bis Rente oder was auch immer da gilt?
Nein, also die sind nicht lebenslang ernannt. Da bin ich jetzt im Moment überfragt, wie viel, also es gibt natürlich alle möglichen Richter. Es gibt natürlich, es gibt eine Lebensaltersgrenze, die ist bei
vermutlich Rentenalter.
Ja, also so
irgendwo zwischen 60 und 70.
Ja.
Wir müssen das ja jetzt nicht ganz genau wissen. Es geht mir nur darum, naja, Trump hat ja zum Beispiel auch noch Richter ernannt, die so schnell erstmal nicht wegzukriegen sind, weil die ja bis auf der Supreme Court ist ja bis auf Lebenszeit besetzt, also Rentenalterzeit besetzt, ne?
Ja.
Und in Deutschland ist das ja auch nicht so. Ne?
Nicht so. Also, in Deutschland haben zum Beispiel Verfassungsrichter eine 12-jährige Amtszeit und die ist auch nicht erneuerbar. Also 12 und dann ist Schluss.
Also man kann keine zweite Amtszeit kriegen.
Genau, das war in der Anfangszeit der Bundesrepublik, gab es andere Regeln. Da war die Amtszeit kürzer, aber man konnte wiedergewählt werden. Manche Richter waren sogar auf Lebenszeit gewählt, tatsächlich. Also das ging, das Bundesverfassungsgericht besteht ja aus, muss ja aus mindestens pro Senat mindestens 3 Bundesrichtern bestehen, also die vom Bundesgerichtshof oder anderen obersten Bundesgerichten dahin gehen. Und der Rest darf einfache Juristen sein oder irgendwie, muss nicht mal ein Jurist sein, aber ist ja immer. Und die vom Bundesgericht, die wurden damals auf Lebenszeit dahin geschickt.
Ah ja, okay.
Und das heißt, da gab es welche, die fast 30 Jahre dem Gericht angehörten. Das ist eben seit der Reform in den 60er, 70er Jahren nicht mehr der Fall, sondern es sind 12 Jahre einheitlich oder halt bis zur Altersgrenze von in dem Fall 68 Jahren. Oder man kann auch, wie jetzt einer, der ist längst 68, aber er wird halt nicht abgelöst. Darüber haben wir schon gesprochen, weil es im Bundestag schwierig wird.
Na, ich habe jetzt gehört, dass wir vielleicht auch bald einen Richter von der Linkspartei haben, weil die sich ja einigen müssen, weil die ja mit Besetzung, aber darüber können wir vielleicht mal an einer anderen Stelle reden. Mir geht es jetzt bloß darum, sein Vorgänger von Herrn, wie hieß er?
Duda,
also Vorname, mit dem Vorname. Vorname?
Ey.
Okay.
Nein, Scherz. Ey, Duda.
Aber fängt ja mit A an. Ich möchte, dass du den schönen Namen, den schönen
Spoil. Andrzej.
Andrzej Duda, genau. Der hat ja Tusk das Leben auch nicht gerade einfach gemacht. Ändert sich jetzt wirklich was?
Ja, Duda ist ja sogar PiS-Mitglied und Nawrocki ist offiziell parteilos, wer weiß wie lange noch. Das ist im Grunde das Gleiche. Also ob es jetzt schlimmer wird, es wahrscheinlich nicht. Ich meine, Duda war von seinem Auftreten her gemäßigter und ich hatte erzählt, dass Nawrocki eher, sagen wir mal, schillernd ist immer der Begriff, der dann in den Medien auftaucht. Also der hatte hat sich in einem bestimmten Buch, was er geschrieben, unter Pseudonym geschrieben hat, selber glorifiziert und dann als er selber hat er
genau,
den hat Autor er das, glorifiziert.
Genau. Warum auch nicht?
Also er ist auch seit ein paar Jahren Direktor des Instituts für nationales Gedenken. Das klingt erstmal nett, aber es ist natürlich ein peace-nahes Institut, das die Geschichte umschreiben will oder sozusagen umdeutet und sagt, alles, was wir gemacht, was die Peace gemacht hat, war gut und alles vor 1990 war schlecht und die und noch schlimmer, die es heute noch gibt, die linken Parteien sind ja alles Kommunisten. Genau. Und dazu,
ja
kommt dazu kommt halt, seit 2010 ist die polnische Politik ja noch vergifteter als eh schon, weil damals ja dieses Flugzeug abstürzte mit dem Präsidenten Lech Kaczynski in Smolensk und zwar auf dem Weg zu einer Gedenkveranstaltung. 70 Jahre nach dem Massaker von Katyn. Und das war ein Verbrechen, dass die, also als die Deutschen da diese Gegend, also es war ja so, die Deutschen und die Russen standen ja 2 Jahre lang auf der gleichen Seite im Zweiten Weltkrieg. Die Russen würden sagen, ja, das war ja noch nicht der Zweite Weltkrieg, da waren wir noch die Guten. Dieses Gebiet, was sich damals die Sowjets geschnappt haben, das haben sich dann 1941 da die Deutschen geschnappt und haben Massengräber entdeckt von polnischen Offizieren oder Soldaten. Und haben das öffentlich gemacht und die Welt hat natürlich erstmal nicht geglaubt, dass die Deutschen das nicht gewesen sind, weil es ja auch
logisch zu klingt ja auch sehr deutsch.
So, und dass alle Historiker nach dem Zweiten Weltkrieg haben das aber bestätigt und auch der sowjetische Präsident Gorbatschow hat das in den 90er Jahren, also 1990, auch bestätigt.
Da war er noch Präsident.
Ja. Dass sie selber das waren und ja. Diese Gedenkveranstaltung mit dem damaligen Ministerpräsidenten Putin, die sollte in Smolensk stattfinden oder in Katyn. Und da gab es eben, ja, was auch immer, Turbulenzen und das Flugzeug ist abgestürzt. Und der Bruder, Jarosław Kaczynski, behauptet bis heute, das sei ein von Putin inszenierter Flugzeugabsturz gewesen. Nun hat man das damals für eine komplette Verschwörungstheorie gehalten. Ich halte es heute immer noch für unwahrscheinlich, aber wir wissen, Putin...
Aber nur für unwahrscheinlich, nicht mehr für kompletten Schwachsinn.
Genau, also das ist ja das Schlimme, dieses Raunen und man, da gab es ständig irgendwelche Untersuchungsausschüsse, also eigentlich lässt sich da nichts weiter quasi recherchieren, weil alles gemacht ist, aber man kann ja immer noch davon leben und das von diesem Gerücht oder von dieser Vermutung. Und natürlich ist Putin das zuzutrauen. Es ist ja nicht nur Kaczynski gestorben, sondern wirklich über 50, Persönlichkeiten des polnischen öffentlichen Lebens. Der Zentralbankpräsident, die wichtigste Mitstreiterin von Wałęsa, also die eigentlich den Streik angefangen hatte in Danzig und mehrere Minister oder Vizeminister, also die, und Tusk, damals Ministerpräsident, hatte den Vorteil, dass er mit einem anderen Flugzeug dort hingeflogen ist. Und lebt.
Sonst wäre der auch quasi nicht mehr da. Da genau. Hat gar keiner überlebt, ne?
Gar keiner, ja.
Naja, das ist natürlich bei so einem Flugzeugabsturz schon krass. Also das lässt also die Vermutung, also ich würde es auch nicht für völlig unabwegig halten, dass da gewisse ehemalige Geheimdienstler gewisse Aktien dran haben, aber das auch nicht, das ist das Thema, es geht ja nur darum, wie gespalten die polnische Gesellschaft ist und wie sehr Jarosław Kaczynski das quasi ausnutzt.
Ja, und nun kann man das dem Putin natürlich anlasten oder ihn dafür beschuldigen, aber was Kaczynski macht ist, dass er das natürlich Tusk anlastet.
Weil der nicht mit dem Flugzeug saß.
Ja, und das ist nun wirklich hochgradig bösartig und natürlich, die Anhänger glauben das.
Was ist das eigentlich für ein widerlicher Drecksack? Jetzt bloß mal so, ja. Der hat ja seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren, 15 Jahren kein offizielles Amt mehr inne. Mhm. Ja? Und ist aber trotzdem der absolute Diktator in Polen eigentlich.
Also einzige Mal, war ja nur kurzzeitig, also ist immer Parteichef gewesen.
Genau.
Und er hat dann seinen Bruder vorgeschickt 2005 als Präsidentschaftskandidat.
Genau.
Und er hat gewonnen. Und das einzige Mal, dass er selber dann kurzzeitig Ministerpräsident war, war in der kurzen Zeit zwischen 2006 und 2007. Da hat er quasi seine Marionette Marcinkiewicz, der heute auch nicht mehr Mitglied der PiS-Partei ist, also der ist viel zu vernünftig gewesen, der musste abgelöst werden und für dieses eine Jahr war Kaczynski dann tatsächlich Regierungschef, wurde dann in der vorgezogenen Wahl, weil die Bauernpartei damals mit Andrzej Leper, der sich dann irgendwann später umgebracht hat. Also der ist dann sozusagen, der war auch ähnlich verrückt, aber hat gesagt, so, jetzt gehe ich aber aus der Regierung raus, war die Mehrheit weg und da musste man eine Neuwahl machen. Und 2010, nach dem Flugzeugabsturz, hat Jaroslaw Kaczynski dann auch als Präsident kandidiert, aber verloren gegen den damaligen Parlamentspräsidenten Komorowski. Also das waren die einzigen zwei Male, wo er selber entweder im Amt war oder ins Amt kommen wollte.
Aber warum steht er in der zweiten Reihe, damit er nicht angreifbar ist oder wie?
Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Er ist eben...
Er ist ja sehr gläubig, das weiß ich. Aber ja.
Es ist ein bisschen wie Gaddafi. Gaddafi war ja auch, hatte ja nie irgendeinen Posten, der hatte einfach nur die Macht und das reicht ja eigentlich auch.
Ja, alles gut. Also wenn einem das reicht, ist es ja okay. Also ich meine,
der Gaddafi, Putin, aber sagen wir mal, der besser angezogene Gaddafi der Weltgeschichte.
Naja, Putin hätte ja auch, also Putin ist es ja wichtig, zum Beispiel in der ersten Reihe zu stehen. Mhm. Putin hätte ja den Rest seines Lebens Ministerpräsident bleiben können und immer irgendwelche Marionetten finden können, die Präsident werden. Also der hätte ja den, Medvedev fing ja dann auch an aufzumucken, so am Ende seiner ersten Amtszeit. Und das wäre ja für Putin überhaupt kein Problem. Also de facto lag ja dann die Macht in den Händen des Ministerpräsidenten.
Ja.
Aber für Putin war es ihm wichtig, wieder Präsident zu werden. Kaczynski scheint das ja offensichtlich nicht so wichtig zu sein. Oder ist er offensichtlich so schlau, dass er merkt, wenn er selber antreten würde, wäre es schwieriger.
Ja, der könnte das schon machen. Er ist, also, ich meine, der ist jetzt ja auch fast 80, aber das ist durchaus möglich. Aber jedenfalls, es gibt solche Beispiele, wo jemand lieber in der zweiten Reihe, du kennst ja noch Herbert Wehner, der
natürlich,
also, der war,
wer
eigentlich
rausgeht,
immer,
muss auch wieder reinkommen.
Genau, und Herbert Wehner war immer sozusagen der Strippenzieher hinter Brandt und am Anfang von Schmidt auch hinter Schmidt.
Naja, Moment. Aber Wehner ist ja auch noch ein Sonderfall. Weil mit Wehner hätte die SPD einfach nichts gerissen. Wehner war Fraktionsvorsitzender, das heißt, dass das stärkste Amt, was jemand, der innerhalb der Partei sehr beliebt ist, werden kann. Wehner hätte nie Minister werden können. Wehner hätte nie Bundeskanzler werden können. Ich glaube, da wäre...
Also Minister war er kurzzeitig in der Großen Koalition,
ja,
war, hat ja Helmut Schmidt die Fraktion geführt, ja. Und Wehner war ein wichtiger Minister für die innerdeutschen Beziehungen, also Frühstücksdirektor.
So. Und ich glaube, dass Wehner war einfach zu scharf. Und es war der gesamten Partei klar, Wehner darf nicht nach vorne. Aber bei Kaczynski, gut, wie gesagt, wenn ihr in die politische
Politik... Ja, oder es gab in Niedersachsen gab es das Power-Couple Ernst Albrecht, Ministerpräsident, und sein Parteichef und Fraktionschef war Winfried Hasselmann. Nun sagst du, verwechselst du den wieder mit Britta Hasselmann und Gerda Hasselfeld.
Feld und ja, genau. Nein, also wenn ihr euch da besser auskennt, vielleicht schreibt er uns einfach mal an luke@hengsmanns.de oder hier postet mal hier drunter unter luke.hengsmanns.de, warum Kaczynski sich nicht nach vorne traut. Ob es vielleicht der gleiche Grund ist wie bei Herbert Wehner oder zum Beispiel auch wie bei Björn Höcke. Auch Höcke zum Beispiel, also es gibt Umfragen in Thüringen, da hatten sie ja bei der Bundestagswahl, glaube ich, auch so 38% oder so. Und da war klar, wenn Höcke nicht wäre, hätten noch mehr die AfD gewählt. Wobei wahrscheinlich hätten dann, wenn Höcke nicht wäre, am anderen Ende des Spektrums weniger die AfD gewählt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Ja.
Gut, aber Höcke würde ja dann schon Ministerpräsident werden, wenn er möchte ja die absolute Mehrheit erreichen bei der nächsten Landtagswahl, und dann würde er schon persönlich antreten.
Das glaube ich tatsächlich auch, aber also so weit sind wir demografisch tatsächlich noch nicht. Also das könnte sowohl in Sachsen-Anhalt, das ist ja jetzt die nächste Landtagswahl nächstes Jahr, als auch in Thüringen, als auch in Sachsen, wäre das theoretisch möglich. Da muss es aber sehr, sehr viele kleine Parteien geben, die alle nicht über die 5%-Hürde kommen. Mhm. Also ich glaube, dass die AfD über 50% bekommt. Selbst die NSDAP hat es niemals geschafft, über 50% zu kommen. Sondern die hat ja nur immer mit Koalition und so weiter. Und solange sozusagen dieser absolute Koalitionsstopp da ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein AfD-Mann Ministerpräsident wird, relativ gering. Es sei denn, die haben einfach mehr Stimmen als alle anderen Parteien im Parlament zusammen. Aber das werden wir nächstes Jahr sehen. Mir geht es jetzt noch mal was anderes. Und zwar hat das Auswirkungen auf uns. Also sagen wir mal, sind wir mal nicht ganz so egozentrisch, sagen wir mal auf die Europäische Union.
Naja, also es gab ja in der Regierungszeit der PiS gab es ja durchaus große Konflikte mit dem Europäischen Gerichtshof und mit der EU-Kommission, die ja auch über die Rechtsstaatlichkeit wacht. Und da wurden auch Gelder zurückgehalten. Also die dann die Tusk-Regierung irgendwann bekommen hat. Aber das wird wiederkommen. Also, oder zumindest, die Regierung bleibt ja erst, also bleibt ja. Und hat es natürlich schwerer, mit ihren Reformen durchzudringen. Und da kann man jetzt schon Wetten drauf abschließen, ob sie dann 2025 die Wiederwahl schafft. Denn polnische Regierung, überhaupt in Polen, sind ja Regierungswechsel eigentlich absolut üblich. Und zum Beispiel die jetzige Wahl ist auch deswegen besonders, weil zum ersten Mal, also Präsidenten werden, die Hälfte der Präsidenten wird wiedergewählt, die andere Hälfte nicht. Das ist so eine, keine feste Regel, aber nach einem Präsidenten kommt eigentlich immer einer der Gegenseite. Und das ist jetzt zum ersten Mal nicht so, sondern da kommt quasi der Klon jetzt. Also nach Wałęsa kam Kwaśniewski, dann kam Kaczynski, dann Komorowski, dann Duda und dann jetzt wieder der gleiche, also Nawrocki. Und,
durfte Duda nicht nochmal antreten oder wollte
der Duda? Der durfte nicht mehr, die Zwei-Jahres-Grenze war erreicht. Aber auch schon beim letzten Mal war der ja Vorbote des dann stattfindenden PiS-Wahlsieges. Wobei, naja, gut, man muss immer dazu sagen, in Polen, die PiS-Partei, die kriegt ja auch nie über, sagen wir mal, 40-42% und trotzdem mit Wahlrecht und mit, also dadurch, dass also in den einzelnen Regionen die Sitze verteilt werden, wird immer die stärkste Partei bevorzugt und ja, dann kommt man irgendwie dann doch nahe an die 50% und hat dann irgendwelche willfährigen Koalitionspartner und schafft es über die 50. Also das ist eben sehr gespalten. Die einzige gute Nachricht ist tatsächlich, dass wir, dass es mit Ausnahme der letzten Parlamentswahl mit 74%, jetzt mit 72% noch nie so eine hohe Wahlbeteiligung gab. Also die Polen waren früher sehr wahlmüde. Das musste man sich rot im Kalender anstreichen, wenn überhaupt mal über 50% an der Wahl teilgenommen haben.
Weil die da oben ja eh noch machen, was sie wollen.
Das auch.
Auf Polnisch.
Genau. Die erste Europawahl, die hatte sogar nur 21%. Also,
wow.
Das ist wirklich da, das wusste auch wahrscheinlich keiner, dass die stattfand. Aber jetzt sind es eben tatsächlich die Wahlbeteiligung seit ein paar Jahren ansteigend und jetzt bei 72%. Höher als im ersten Wahlgang, da waren es nur 67. Also das ist eine gute Entwicklung, dass das Volk eben auch mal hingeht.
Naja gut, pass auf, wir hatten in Deutschland jetzt bei den letzten Wahlen auch sehr hohe Wahlbeteiligung und die liefen eigentlich immer eher zugunsten der Populisten. Also man muss da auch sehr vorsichtig sein, ob man hohe Wahlbeteiligung wirklich gut findet. Ich persönlich bin gar nicht so ein großer Fan, also ich bin immer gar nicht so mega begeistert, weil das heißt, die Wahlbeteiligung ist sehr hoch. Wenn man eine sehr hohe Wahlbeteiligung hat, heißt das eigentlich nur eins, es ist irgendein aufwühlendes Thema da. Irgendwas, was anficht, zum Beispiel Ausländer.
Mhm.
Ja. Und die AfD, ich meine, ich glaube, wir sind uns alle hier einig, dass wir sagen, die AfD hat unter anderem deswegen so einen hohen Zuspruch, weil es im Moment so viele Ausländer gibt in Deutschland. Was natürlich kompletter Quatsch ist. Aber gefühlt halt. Und zwar in den Regionen, wo es gar keine Ausländer gibt. Ja. Also lustigerweise in ganz Sachsen-Anhalt. Ja. AfD unglaublich hoch, außer in den Großstädten, weil es da die meisten Ausländer gibt. Das ist.
Ja, und in Polen ist es auch so. Also die Städte wie, was weiß ich, Warschau, Posen, Danzig und ja, Breslau, das sind alles, da hat die PiS keine Chance. Ja?
Logischerweise. Aber
es ist eben doch ein Land, was eine etwas, also sozusagen geringere Bevölkerungsdichte hat als Deutschland, höhere Landbevölkerung und ja, die sind einfach zurückgeblieben. Das ist leider so.
Das ist ja auch die Hoffnung, die ich jetzt hier habe in Deutschland, dass, also das ist ja mit der AfD genauso, die hat ja in den Großstädten keine Chance. Ja, es ist immer noch erstaunlich, wie viel, also ich hatte in Magdeburg, glaube ich, auch über 20% oder so gehabt, was trotzdem noch echt krass ist. Aber wir haben halt, aber du merkst es halt. Und der ländliche Raum ist ja in Deutschland, zumindest im Osten, ich weiß nicht, wie sieht es denn zum Beispiel in der Region um Öhringen aus, Waldbach? Wie sieht es denn am Bevölkerungswachstum aus? Stirbt der ländliche Raum da auch aus?
Ich glaube, insgesamt steigt die Bevölkerung in Baden-Württemberg ein bisschen an und auch in solchen Gegenden, weil die eben, ja, das sind so in der weiteren Umgebung von Heilbronn und dann oder auch Stuttgart. Gut, das ist wirklich ein bisschen zu weit, um da täglich hinzufahren, aber sozusagen Schlafstädte, Schlafdörfer für die größeren Städte, das funktioniert schon. Also da,
und das ist ja halt, das ist halt hier in Ostdeutschland überhaupt nicht der Fall. Mhm. Also du kriegst, selbst in Magdeburg kriegst du noch Wohnungen, also gute Wohnungen für 7 Euro den Quadratmeter. Mhm. So, und das ist ja für Berliner Verhältnisse oder so, wenn man sich das mal vorstellt, ist das ja ein schlechter Scherz.
Ja.
Das ist zwar jetzt das günstigste, aber immerhin. So. Und Egeln zum Beispiel stirbt, also Egeln wird immer weniger. So, und das heißt logischerweise natürlich auch, dass im ländlichen, dadurch, dass der ländliche Raum ausstirbt, ist natürlich perspektivisch gesehen, ist da die Wahlchance für so populistische Parteien eher geringer. Um das jetzt mal ganz unwissenschaftlich zu formulieren.
Größer meinst du?
Nee, also es gibt ja immer weniger ländlichen Raum.
Ach so, das meinst du. Ja, natürlich kann man darauf hoffen, dass irgendwann kein ländlicher Raum mehr existiert, wo kein. Aber das macht so ein Land ja auch nicht schöner. Also.
Du, das weiß ich nicht, jetzt mal ganz ehrlich.
Also du meinst eine Wüstung, also dass man sagt, so ab sofort, wir nehmen jetzt, nennen jetzt alles oder machen jetzt nur die Städte und die Dörfer lassen wir verkommen, da schalten wir Wasser und Strom ab und ihr dürft jetzt wegziehen.
Nein, aber die Dörfer verkommen ja von selbst. Das ist natürlich ein Problem für die Leute, die in den Dörfern. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben hier keine Jugendlichen mehr. Die Jugendlichen gehen hier alle weg. Also, die verlassen nicht das Land, die gehen nach Magdeburg, weil es ja noch geht. Also irgendwann ist Magdeburg so voll, wenn Inter jetzt zum Beispiel gekommen wäre, dann hätte sich das natürlich umgekehrt. Dann wären die irgendwann alle wieder hierher gekommen, weil in Magdeburg einfach kein Platz mehr ist. Aber im Moment ist in Magdeburg so viel Platz, dass junge Leute alle nach Magdeburg und an der Halle oder die Perversen auch nach Dessau gehen. Aber der ländliche Raum, der ländliche Raum ist nicht nötig. Und um Landwirtschaft zum Beispiel am Leben zu erhalten, reichen so eine Grundzentren wie zum Beispiel Egeln. Du brauchst diese ganzen Kackdörfer rundherum nicht mehr. Und ich möchte jetzt keine Wolmerslehmer beleidigen. Das war jetzt so nicht gemeint. Sondern es ist einfach, um diese Felder hier zu bewirtschaften, reicht ein kleiner Ort. Theoretisch könnten sie Felder auch aus Richtung Magdeburg erreichen, aber also.
Ja, das sowieso die. Die allermeisten Berufe sind nicht davon abhängig, wo sie stattfinden. Sei denn, man wohnt auf dem Feld, man macht das Feld, wo man wohnt. Aber an alle anderen Berufe, da fährt man mit dem Auto irgendwo hin. Das ist ja sowieso, genau. Das Auto ist ja das auch aus dem Grund, ja, wegen des ländlichen Raums wird das Auto ja immer eine zentrale Rolle spielen bei dem Deutschen oder überhaupt beim Menschen.
Das wird man halt sehen, ja. Also ich habe zum Beispiel, mein Neffe ist jetzt 20, der hat immer noch keinen Führerschein.
Mhm.
Weil es einfach nicht einsieht.
Gut.
Und lebt in Leipzig, Magdeburg, so, weißt du, ja, verständlich.
Ja.
Du hast ja auch in deinem Leben noch nie ein Auto besessen.
Nee, besessen nicht, aber Führerschein habe ich damals gemacht. Das war einfach üblich auf dem Land.
Ja, auf dem Land ist ja klar.
Aber ja. Der Vorteil ist, wenn man selten fährt, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn verliert, umso geringer.
Das ist richtig.
Das heißt, ich werde vielleicht für immer unfallfrei fahren, aber nicht, weil ich so gut fahre, sondern weil ich so wenig fahre.
Das ist richtig. Gut. So. Ja. Hast du noch was zum Thema Polen? Nö.
Nee, das habe ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich finde es halt bezeichnend, dass der negative Spitzname für Trzaskowski, also den normalen Kandidaten, der ist ja Pan Bonjour, also Herr Bonjour. Weil er böserweise Fremdsprachen spricht.
Nein!
Und dann war aber auch, also Karol Nawrocki ist ja auch eben ein Gangster und so weiter, aber er ist Doktor. Er ist Doktor Nawrocki, also Historiker. Wer weiß, vielleicht könnte man da auch mal ein bisschen weiter tiefer graben, wo der Titel herkommt. Aber die Anhänger, das ist ja auch so absurd, von so Anhänger von so rechten Arschlöchern, die sagen ja dann auch immer, ja, Doktor so und so, unser toller Doktor.
Ja, genau.
Aber wenn jemand anders irgendwas macht, dann ist es negativ. Also das sind dieselben, die sagen Pan Bonjour und unser Doktor Nawrocki.
Ja, aber es ist ja auch normal. Und es ist ja auch die Zugeneigtheit zu solchen Parteien ist ja interessanterweise tatsächlich auch in der akademischen Elite relativ groß. Ich will jetzt das Wort Fachidiot nicht benutzen, aber es geht in die richtige Richtung.
Ja, so Titelgläubigkeit, Doktor, das ist einfach nach wie vor.
Nein, aber wenn man sagt, nein, der hat einen Doktortitel, der muss doch sehr intelligent sein. Nein, Doktortitel hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ja. Doktortitel hat was mit Fokussierung und Fleiß zu tun.
Mhm. Oder halt, also wie gesagt, bei dem Nawrocki, der ist so ein Gangster, da könnte man auch denken, weißt du, der hat sich vielleicht so mit Greenscreen und so weiter, hat sich verkleidet und dann hat er in derselben Szene sich selber gespielt als Professor mit so einem langen Bart, der sich selber einen Doktorhut aufsetzt. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das dann die Doktorverleihung war.
Okay, gut. Haben wir noch was?
Haben wir noch was? Ja, heute wird die UN-Generalversammlung, also Vollversammlung, wird eine neue Präsidentin wählen.
Wie viele Kandidaten haben wir?
Eine.
Oh, wird knapp.
Wird knapp, genau. Mehr als 50,9% sollten schon drin sein. Das ist also die, es ist ja so, die UN-Vollversammlung startet ja eigentlich immer im September. Meistens am zweiten oder dritten Dienstag im September geht die los und dann ein paar Tage, also dann ein paar Tage später ist dann diese sogenannte Generalaussprache, wo dann aus jedem Land einer was sagen darf. Das sind meistens die Außenminister, oft auch Präsidenten, Ministerpräsidenten, also hochrangige. Oder wenn die Präsidenten zu faul sind anzureisen und die Minister auch, dann darf der UNO-Botschafter was sagen. Und diese, also die dauert dann ein Jahr bis zum nächsten September und diese Zeitspanne wird geleitet von der Präsidentin. Das wird jetzt unsere ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock. Genau. Ist übrigens interessant, dadurch, dass die UNO so viele Länder hat und ja erst, das ist jetzt die 80. UN-Vollversammlung, also die UNO gibt es ja seit 80 Jahren. Und es gibt nur 5 Länder, die außer Deutschland noch 2, also bisher 2, Deutschland, wenn man es genau nimmt, wegen der DDR, hatte sogar 3 Präsidentinnen und Präsidenten
Wen?
Der Vollversammlung. Das ist, also wenn ich dir die Namen, ich sag's dir die Namen sehr gern, Rüdiger von Wechmar 1980 und Peter Florin 1987, der war aus der DDR.
Danke, dass du das gesagt hast.
So, und das ist schon mal bemerkenswert, dass Deutschland jetzt sich sozusagen fast allen anderen Ländern was voraus hat, zum zweiten Mal oben an der Spitze.
Und wenn wir schon nicht führender Fußball-Weltmeister sind, da haben wir wenigstens den meisten Präsidenten der UN-Vollversammlung.
So. Also das ist interessant. Und ansonsten habe ich noch eine traurige Nachricht. Ein japanischer Gamer kann den Kopf nicht mehr heben. Also, da kann man nicht mal sagen, Kopf hoch.
Was?
Na, der guckt, nee, nicht Gamer, also der guckt halt auf, der spielt auf dem Handy.
Ja.
Und da guckt man ja immer runter und der Kopf
Nacken
ist jetzt
so verspannt oder was?
Ja, der, also wenn man Bilder sieht, der hat so ein Horn wie so ein Dinosaurier, so ein Triceratops.
Ach, Scheiße.
Und das geht jetzt nicht mehr, ja.
Ja, gut, aber, ich sag mal selber schuld, wa?
Ja, also, aber immerhin, er kann unseren Podcast noch hören und zwar jeden gut. Donnerstag. Und zwar nächsten Donnerstag auch wieder.
Genau.
Also er kann uns Donnerstag sogar schreiben. Schreib uns.
Genau. Was ich vorhin sagte an Luke, sag mal, bloß mal jetzt, by the way, du bist ja einer der ganz wenigen, die immer noch kein Smartphone haben, ne?
Ja.
Also das heißt, dir kann das gar nicht passieren. Außer beim Snake-Spielen.
Nee, weil in Berlin muss man den Kopf natürlich aus anderen Gründen senken, wenn man auf dem Bürgersteig spazieren geht, weil man einfach sonst überall reintritt, aber...
Ach so, ich dachte wegen der vielen Ausländer. Egal. Wenn ihr das jetzt gerade rassistisch fandet, schreibt uns bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert unter diese Folge auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de. Wir hören uns in 4 Tagen schon wieder und da geht es um hochspannende politische Themen. Ich bin mal echt gespannt, was jetzt an der russisch-ukrainischen Grenze passiert. Das ist ja nicht ganz unspannend.
Ich sag mal so, zum Glück verwendet Putin keine Pager.
So. Dann bis Donnerstag, Timmel.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss.